Ö1 Mittagsjournal.
Mit Paul Schiefer im Studio, herzlich willkommen. In Palermo ist der meistgesuchte Verbrecher Italiens festgenommen worden. Der Chef der Cosa Nostra wird seit 30 Jahren gesucht. Er wird für tödliche Anschläge in den 90er Jahren verantwortlich gemacht. Großbritannien will der Ukraine mit modernen westlichen Kampfpanzern helfen. Warum die Briten bei der militärischen Hilfe in Europa immer wieder federführend sind, das frage ich unseren Korrespondenten Jörg Winter in London. Die Jahresinflation hat im Vorjahr in Österreich 8,6% betragen. Das ist der höchste Wert seit 1974. Dazu ist Josef Baumgartner vom WIFO Gast im Studio. Dann berichten wir über das Erdgasprojekt in Mollen in Oberösterreich. Ein Vorhaben, bei dem die Bevölkerung offenbar sehr spät informiert wurde. Und wir berichten über das Gerichtsverfahren gegen den bekannten Schauspieler Florian Teichtmeister und gehen der Frage nach, ob es nicht schon früher arbeitsrechtliche Konsequenzen für den Schauspieler hätte geben können und sollen. Gast im Studio ist dazu die Arbeitsrechtlerin Katharina Körber-Risack. Die Wetteraussichten hat Jörg Stibor.
Mit dem ergiebigen Schneefall in Kärnten ist es vorbei. Etwas schneien kann es im Süden, aber auch heute Nachmittag in tiefen Lagen mischt sich stellenweise leichter Regen dazu. Im Osten bleibt es bewölkt und auch im Westen ziehen vermehrt Wolken auf. Ein paar Sonnenstunden gehen sich heute Nachmittag noch vom Tiroler Unterland bis ins westliche Niederösterreich aus. An der Alpen-Nordseite und im Osten bläst lebhafter bis kräftiger, auf den Bergen auch stürmischer Südwind mit Böen von über 100 km pro Stunde. Die Temperaturen erreichen 0 bis 9 Grad. 7 Grad sind es jetzt in Salzburg, 6 in Linz, 5 in Wien und St. Pölten, 4 in Eisenstadt und Innsbruck, 3 Grad in Bregenz, 2 in Graz und 1 Grad im verschneiten Klagenfurt. Über Nacht streift dann die nächste Front mit etwas Schneefall und Regen, besonders im Süden.
30 Jahre war er auf der Flucht, jetzt ist er aufgespürt und festgenommen worden. Matteo Messina Denaro war der meistgesuchte Mafioso, nicht nur in Italien, sondern weltweit. Seine Flucht ist am Vormittag in einem Privatspital in Palermo zu Ende gegangen, berichtet aus Rom Alexander Hecht.
Carabinieri, die sich nach der Festnahme von Matteo Messina Denaro in den Armen liegen. Die ersten Bilder aus Palermo lassen bereits erahnen, was da gelungen ist. Der Chef der Spezialeinheit der Carabinieri gibt schließlich die Verhaftung bekannt. Um 9.35 Uhr klicken in der Privatklinik Maddalena die Handschellen und Messina Denaros Flucht vor den Behörden endet nach 30 Jahren. Unter dem Applaus der Augenzeugen wird er abgeführt. Er war der meistgesuchte Kriminelle Italiens. 50 Morde soll der Cosa Nostra-Boss begangen haben. Er soll auch einer der Verantwortlichen für die tödlichen Bombenanschläge auf die Mafia-Jäger Giovanni Falcone und Paolo Borsellino im Jahr 1992 sein. Ein Jahr später taucht er unter. 2002 wird Messina Denaro in Abwesenheit zu lebenslanger Haft verurteilt. Der heute 60-Jährige gilt als Nachfolger der Paten Bernardo Provenzano und Salvatore Rina. Seine Hausmacht hatte er vor allem im Westen Siziliens. Hunderte von Beamten der Sicherheitskräfte und Ermittlungsbehörden waren dem sogenannten Superboss seit 3 Jahrzehnten auf den Fersen, haben ihn eingekreist, mit Festnahmen und Beschlagnahmungen seinen Bewegungsspielraum eingeengt. Messina Denaro soll deshalb seit Jahren auf herkömmliche Kommunikationsmittel verzichtet haben und auf die Methode der Pizzini gesetzt haben. Das sind kleine Papierschnipsel mit verschlüsselten Botschaften. Der lange Atem der Sicherheitsbehörden hat sich ausgezahlt. Jetzt ist Messina Denaro festgenommen worden, übrigens fast auf den Tag genau 30 Jahre nach Salvatore Rina. Glückwünsche an die ermittelnden Behörden kommen unter anderem von Staatspräsidenten Mattarella und von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die in einer ersten Reaktion von einem großen Sieg des Staates spricht, der sich der Mafia niemals ergeben werde.
Nach den russischen Raketenangriffen auf die Ukraine ist die Zahl der Toten in einem zerstörten Wohnhaus in der Stadt Dnipro weiter gestiegen. Die ukrainischen Behörden sprechen heute von mindestens 35 getöteten Zivilisten, darunter 2 Kinder, und es soll noch Dutzende Vermisste geben. Angesichts dieses Terrors hat Präsident Zelensky die russische Bevölkerung aufgerufen, ihr Schweigen zu brechen. Doch in Russland selbst wird der Angriff totgeschwiegen oder den Ukrainern in die Schuhe geschoben. David Kriegleder berichtet.
Ukrainische Einsatzkräfte in Dnipro suchen mit Baggern und Kränen weiter nach Überlebenden unter den Trümmern. Doch mit jeder Minute schwindet die Hoffnung, auch wegen der winterlichen Minusgrade. Ein großer Teil des neunstöckigen Wohnhauses war am Samstag nach einem Raketentreffer eingestürzt. Das verheerendste russische Bombardement in den vergangenen Monaten. Bei der Rakete habe es sich um ein besonders unpräzises Modell aus der Zeit des Kalten Krieges gehandelt. Der Angriff habe möglicherweise einem nahegelegenen ukrainischen Kraftwerk gegolten, mutmaßt der Bürgermeister von Dnipro, Boris Filatov. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky spricht von einem Terrorakt und richtet seine Worte direkt an die russische Bevölkerung.
Ich möchte mich an alle in Russland wenden, die nicht einmal jetzt ein paar Worte der Verurteilung für diesen Terror haben, obwohl sie alles klar sehen und verstehen. Euer feiges Schweigen wird nur damit enden, dass diese Terroristen eines Tages auch hinter euch her sein werden.
Doch in Russland selbst haben es der Angriff auf das Wohnhaus und die Dutzenden getöteten Zivilisten nicht einmal in die Abendnachrichten geschafft.
В эфире воскресное время. Здравствуйте, события дня и уходящей недели.
Stattdessen wird kühl vom vermeintlichen Sieg russischer Truppen im Kampf um die ostukrainische Stadt Soledar berichtet.
Solidar, как его брали?
Das mediale Schweigen zieht sich durch diverse Sender. Wenn überhaupt über den Raketentreffer in Dnipro berichtet wird, dann so wie in dieser russischen Diskussionssendung.
Westen wird heute laut geschrien über eine Tragödie in Dnipropetrovsk. Die Tragödie besteht darin, dass die unfähige ukrainische Luftabwehr nichts zustande bringt, weil sie die Luftabwehr mitten in der Stadt aufgestellt haben. Und dann wissen sie nicht, ob es ihre eigenen Raketen waren, die eingeschlagen haben, oder ob sie unsere direkt über der Stadt abgeschossen haben. Aber die westlichen Analytiker und Meinungsmacher schreien dann, Russland ist an allem schuld.
Sagt der bekannte Talkshow-Host und Propagandist Wladimir Solojow. Und auch Kreml-Sprecher Dmitri Peskov macht heute die ukrainische Luftabwehr für die getöteten Zivilisten in Dnipro verantwortlich.
Der Krieg in der Ukraine geht also weiter. Immer wieder ist von einem Abnutzungskrieg die Rede und davon, dass die militärische Hilfe durch den Westen extrem wichtig für die ukrainische Armee ist. Und in dieser Hinsicht prescht jetzt wieder einmal Großbritannien vor. Die Regierung hat angekündigt, moderne Kampfpanzer zu liefern. Das möchte ich jetzt mit unserem Korrespondenten Jörg Winter in London besprechen. Guten Tag.
Guten Tag.
Ja, Jörg Winter, was können diese modernen westlichen Panzer im Vergleich zu dem, was die Ukraine derzeit zur Verfügung hat?
Ja, die Challenger-Serie ist wie der deutsche Leopard-Panzer oder modernste amerikanische Panzer der Abrams-Serie enorm schlagkräftig und technisch veralteten russisch-sowjetischen Modellen weit überlegen. Er wiegt 70 Tonnen und wird in Militärkreisen salopp als Monster auf dem Schlachtfeld bezeichnet. Diese britischen Panzer haben aber einen Nachteil. Sie sind nur in Großbritannien und im Oman in den jeweiligen Armeen im Einsatz. Das bringt Nachteile, etwa auch bei der Einschulung oder Wartung. Mehr hätte die Ukraine von deutschen oder amerikanischen Panzern. Und die Briten liefern vorerst an Kiew auch nur 14 Stück, das aber dafür rasch.
14 Stück, das klingt nicht nach einer großen Anzahl. Ist das also vorerst noch ein symbolischer Schritt, der noch nicht den großen militärischen Nutzen für die Ukraine hat?
Ja, 14 Stück sind nicht nichts, aber der große militärische Gamechanger, das werden diese 14 Stück mit Sicherheit auch nicht sein. Jüngst hieß es aus ukrainischen Armee und auch Politkreisen, dass man mindestens 300 modernste westliche Panzer braucht, um die russische Armee in diesem Jahr zurückzudrängen und die Gebiete zurückerobern, die sich Russland einverleibt hat. Aber die Entscheidung Großbritanniens, erstmal schwere Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern, kann ein diplomatischer Gamechanger sein und vor allem auch europäische Regierungen wie Deutschland stärker unter Druck setzen, die bisher ja zurückhaltend sind, wenn es um die Lieferung schwerer Gefechtspanzer geht.
Die Briten sehen sich ja traditionell als engste Verbündete der USA. Ist das militärische Vorpreschen auch in diesem Licht zu sehen?
Ja, die politische und auch militärische Linie in London ist tatsächlich viel enger kalibriert mit Washington als mit Berlin. In britischen Medien wird der deutsche Kanzler Olaf Scholz immer wieder für sein, wie man es hier sieht, Zaudern in der Ukraine-Politik kritisiert. Also Politiker aller Couleurs tragen die Linie mit, die lautet, der Westen und die Ukraine müssen gegenüber Russland siegen, Russland bezwingen. Es geht nicht nur darum, dass beide Seiten möglichst rasch am Verhandlungstisch sitzen, sondern der Westen muss gewinnen. Und das hat auch breite Unterstützung in der britischen Bevölkerung von Anfang an. Es gibt hier keine Relativierer, keine salopp gesagt Russland-Versteher. Die Linie ist klar, sie ist kompromisslos pro-Ukraine und pro-westlich.
Die Beziehungen Großbritanniens zu Russland haben sich ja nicht erst seit dem Krieg in der Ukraine deutlich verschlechtert. Wenn wir da ein bisschen zurückblicken, was sind denn die wichtigsten Gründe für diese schlechten Beziehungen zu Russland?
Nun, Großbritannien konnte sich seit langem schon eine härtere Linie gegenüber Russland leisten, auch weil die Abhängigkeit von russischem Gas praktisch null ist, zumindest verschwindend gering. Aber es gibt natürlich wichtige andere Gründe für das schwer gestörte Verhältnis zwischen London und Moskau schon vor dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Also London ist ein beliebter Exilplatz für russische Oligarchen immer gewesen, die bei Putin in Ungnade gefallen sind, und russische Auslieferungsanträge hat man in London immer ignoriert. Großbritannien war lange schon Tummelplatz für russische Agenten. Wir erinnern uns, es gab mehrere Anschläge mit Giftsubstanzen, durchgeführt von diesen Agenten auf britischem Boden gegen ehemalige Akteure russischer Nachrichtendienste. Da wurden Dutzende Mitarbeiter der russischen Botschaft dann in London ausgewiesen. Da gab es Gegenaktionen. Also Großbritannien war auch Drahtzieher hinter dem Ausschluss Russlands aus der G8, was Putin die internationale Bühne genommen hat. London sieht sich eben in Europa als Scharfmacher gegenüber Russland und auch ein bisschen als Gegengewicht zu moderateren Positionen mancher Regierungen in Westeuropa, vor allem eben jener in Deutschland.
Kommen wir noch einmal zurück zum Krieg in der Ukraine. Da fällt auf, dass es da auch viel Unterstützung durch den britischen Geheimdienst für die Ukraine gibt. Immer wieder werden von dort auch Einschätzungen veröffentlicht. Wieso spielt der britische Geheimdienst so eine aktive Rolle in diesem Krieg?
Ja, Russland verfüge über keine Ressourcen mehr für deutliche Eroberungen in der Ukraine oder die Zustimmung zum Krieg in Russland gehe zurück oder von Machtkämpfen im Kreml oder rund um die Wagner-Söldner-Gruppe ist da die Rede. Also es stimmt, der britische Militärnachrichtendienst füttert die Weltöffentlichkeit täglich und das hat mehrere Gründe. Also man wollte von Anfang an konsequent und jeden Tag den Falscherzählungen aus Moskau die Stirn bieten, das wurde auch offen so gesagt. Die politische Rolle Londons als Scharfmacher gegenüber Moskau wird durch diese täglichen Informationen gestärkt und, last not least, die britischen Nachrichtendienste wissen einfach mehr als ihre Pendants in Europa. Sie sind traditionell stärker vernetzt und auch besser aufgestellt. Klar ist aber sicher auch für uns Journalisten wichtig, Ziel dieser Informationen ist immer auch schon, die öffentliche Meinung zu lenken, und die genaue Faktenlage ist dann auch nicht immer nachprüfbar.
Großbritannien spielt also eine ganz besondere Rolle in Europa, was den Krieg in der Ukraine angeht. Jörg Winter war das in London. Vielen Dank für diese Einschätzungen.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Das Gerücht, dass die deutsche Verteidigungsministerin vor ihrem Rücktritt steht, dieses Gerücht hat sich heute bewahrheitet. Am Vormittag hat Christine Lambrecht Bundeskanzler Olaf Scholz schriftlich um ihre Entlassung gebeten. Die Kritik an ihrer Amtsführung und ihren öffentlichen Auftritten ist zuletzt immer lauter geworden, etwa nach einem missglückten Neujahrsvideo. Aber auch die Verwaltung des 100 Milliarden Euro schweren Sonderbudgets zur Aufrüstung der Bundeswehr schien sie zu überfordern. Aus Berlin berichtet Andreas Pfeiffer.
Ein ganzes Wochenende lang haben die Späher deutscher Medien darauf gewartet, dass die schwer angeschlagene Verteidigungsministerin aus der Deckung tritt. Heute um 10.04 Uhr hat Christine Lambrecht mit einem kurzen Brief an den Bundeskanzler aus Spekulationen Gewissheit gemacht.
Die monatelange mediale Fokussierung auf meine Person lässt eine sachliche Berichterstattung und Diskussion über die Soldatinnen und Soldaten, die Bundeswehr und sicherheitspolitische Weichenstellungen im Interesse der Bürgerinnen und Bürger Deutschlands kaum zu. Die wertvolle Arbeit der Soldatinnen und Soldaten und der vielen motivierten Menschen im Geschäftsbereich muss im Vordergrund stehen. Ich habe mich deshalb entschieden, mein Amt zur Verfügung zu stellen.
Ein Verweis des Verteidigungsministeriums zu Kriegszeiten ist für Deutschland, dessen militärisches Engagement für die Ukraine ohnehin immer wieder zur Debatte steht, kein Ruhmesblatt. Am Donnerstag wird US-Verteidigungsminister Lloyd Austin in Berlin erwartet. Am Freitag soll auf dem NATO-Stützpunkt Ramstein über weitere Militärhilfe für die Ukraine entschieden werden. Das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro zur Aufrüstung der weitwunden Bundeswehr liegt brach. Daher muss Olaf Scholz nun sehr rasch die Nachfolgefrage beantworten. Arbeitsminister Hubertus Heil, SPD-Vorsitzender Lars Klingbeil, Auch die Wehrbeauftragte des Bundestages Eva Hügel werden in Betracht gezogen. Was zu können und zu tun ist, erläutert der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes André Wüstner.
Ja, es geht darum, dass man relativ schnell auffasst, was in der Bundeswehr los ist, welche sicherheitspolitischen Anforderungen an Deutschland gestellt werden, wie es aussieht in der Ukraine, was für Bedarfe an der Bundeswehr hängen und was dahingehend zu tun ist. Und das braucht Sachkompetenz, das braucht unwahrscheinliche Motivation und das braucht vor allem ein Kommunikationsvermögen, nicht nur ins Parlament hinein, sondern auch in die Gesellschaft. Denn wir haben Kriegszeiten und das bedarf besonderer Anforderungen.
Anforderungen, denen die bis heute amtierende Ministerin nicht gerecht wurde. Kanzler Scholz wird ihre Bitte um Entlassung erhören. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird ihr die entsprechende Urkunde aushändigen. Dann räumt Christine Lambrecht ein Feld, das sie kaum betreten hat.
Der Krieg in der Ukraine hat in Europa auf vielen Ebenen bisherige Annahmen durcheinandergewirbelt und auch ganz handfeste Auswirkungen gehabt, zum Beispiel auf die Preise. Die Energiekosten und in der weiteren Folge die Nahrungsmittelpreise und die Preise im Gasthaus sind deutlich gestiegen. Jetzt haben wir die Jahresinflation des letzten Jahres schwarz auf weiß. Sie hat 8,6% betragen. Höher war sie zum letzten Mal vor fast 50 Jahren im Jahr 1974. Und wir werden die steigenden Preise auch weiterhin spüren, zum Beispiel bei den Nahrungsmitteln. Max Nichols berichtet.
Mit 8,6% hat sich die Inflationsrate im Jahr 2022 gegenüber dem Jahr 2021 mehr als verdreifacht und ist auf den höchsten Wert seit 1974 geklettert, wie Tobias Thomas, Generaldirektor der Statistik Austria, erklärt.
Die Jahresinflation hat in Österreich im Jahr 2022 mit 8,6% den höchsten Wert seit 1974 erreicht. Das letzte Mal war er höher im Jahr 1974 mit 9,5%. Das war im Zuge der ersten Ölpreiskrise. Im Euroraum lag die Inflation vergleichbar bei 8,4%. Beim Nachbarn Deutschland bei ident 8,6%.
Noch weiter in der Geschichte zurückgehen muss man, wenn man sich den höchsten Monatswert im vergangenen Jahr ansieht. Den gab es im Oktober.
Und zwar mit 11,0%. Das war der höchste Monatswert seit 70 Jahren. Im August 1951 lag die Inflation zum Beispiel bei 42,6%.
Gegen Ende des Jahres hin ist die Inflation etwas zurückgegangen. Im vergangenen Dezember hat die Inflationsrate ja 10,2% betragen. Mitverantwortlich für die Senkung war auch die Strompreisbremse. Ohne die wären es 10,8% gewesen, so die Statistik Austria. Während sich die Energiepreise gegen Ende des vergangenen Jahres etwas beruhigt haben, ist der Preisauftrieb in der Gastronomie und bei Nahrungsmitteln weiterhin ungebrochen, sagt Ingolf Böttcher von der Statistik Austria.
Die Nahrungsmittelpreise haben sich im Verlauf von 2022 stark und kontinuierlich erhöht und es zeigt sich, dass insbesondere Grundnahrungsmittel von diesen Preissteigerungen im Jahr 2022 betroffen waren.
Auch wenn sich die Nahrungsmittelpreise noch nicht beruhigt haben, erwarten Wirtschaftsforscherinnen und Forscher insgesamt, dass sich der Preisauftrieb heuer abschwächen wird.
Und das wollen wir jetzt noch vertiefen mit Josef Baumgartner vom Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO. Willkommen im Mittagsjournal.
Danke für die Einladung.
Herr Baumgartner, die Inflation im Vorjahr war also so hoch wie seit 50 Jahren nicht mehr. Wie wird es heuer sein? Da zeigen die Prognosen, dass die Inflation zurückgeht, aber immer noch relativ hoch bleibt. Was ist denn da ganz konkret die aktuellste Prognose für das Jahr 2023?
Für heuer erwarten wir eine Inflationsrate von 6,5%. Das ist etwas weniger als im Vorjahr, hatten wir 8,6. Getrieben wird das vor allem von unterschiedlichen Entwicklungen. Im Bereich der Energiepreise erwarten wir im Jahresverlauf eine Entspannung, aber insbesondere bei den Dienstleistungsbereichen und bei den Waren und auch bei den Nahrungsmitteln noch weitere Preissteigerungen.
Dienstleistungen heißt zum Beispiel?
Das sind zum Beispiel Restaurantpreise, das sind Hotelpreise, Dienstleistungen für Wohnungsinstandhaltung zum Beispiel, ein Installateur oder Schlosser, solche Dinge.
Es kommt also mit ein bisschen einer Verzögerung, kommen die steigenden Preise dort an quasi?
Also da haben wir zwei Entwicklungen. Wir hatten schon im Laufe des Jahres auch bei den Waren, bei den Nahrungsmitteln, bei den Dienstleistungen Überwälzungseffekte von den hohen Energiepreisen. Es ist praktisch überall indirekt Effekt zumindest Energie enthalten. Das sollte sich im Laufe des Jahres abschwächen. Aber insbesondere in arbeitsintensiven Bereichen haben wir dann noch durch höhere Arbeitskosten auch sozusagen die auf die Konsumentenpreise dann auch übergewälzt werden. Das ist insbesondere in arbeitsintensiven Bereichen, in der Dienstleistung, aber auch im produzierenden Bereich der Fall.
Da kommen dann also die hohen Lohnabschlüsse des letzten Herbstes zum Tragen.
Genau, die Herbstlohnabschlüsse und die wir noch für im Frühjahr erwarten. Also da gehen wir davon aus, dass die noch etwas höher sein werden, vielleicht sogar als die im Herbst. Im heurigen Jahr wird die Inflationsrate aber mit 6,5% dann sozusagen unter dieser Lohnentwicklung liegen. Das heißt, im Unterschied zum letzten Jahr, wo wir massive Reallohnverluste hatten, werden die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im heurigen Jahr Reallohnzuwächse bemerken.
Das bringt mich schon zur nächsten Frage. Was bedeutet denn das für die Kaufkraft in Österreich? Also die Leute im Durchschnitt haben die dann, können sie sich immer noch so viel leisten wie vor diesem extremen Preisanstieg oder ist die Kaufkraft in Österreich gesunken?
Also da haben wir im Prinzip die Entwicklung, dass die ich schon angesprochen habe, dass die Nominallöhne im heurigen Jahr stärker steigen werden als unsere erwartete Inflationsrate. Das ist ein Beitrag, der die Kaufkraft stärkt. Der zweite Beitrag, dass mehr Netto vom Brutto bleibt für die Beschäftigten durch Maßnahmen, insbesondere die der Ausgleich der kalten Progression wirkt sich hier aus. Das heißt, für insgesamt die Beschäftigten wird sich dadurch schon eine Verbesserung in der Kaufkraft darstellen. Wir hatten, wie gesagt, im letzten Jahr massive Kaufkraftverluste. Im heurigen Jahr sollte sich da schon bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ein Kaufkraftplus ausgehen. Insgesamt für die gesamte Bevölkerung, für das verfügbare Einkommen der gesamten Haushalte erwarten wir jedoch eine Stagnation. Und zwar geht das darauf zurück, dass wir im letzten Jahr sehr hohe Transferzahlungen hatten. Da ist insbesondere der Klimabonus und die Teuerung als Unterstützung dieser 500 Euro pro Person und 250 Euro pro Kind anzumerken, die im heurigen Jahr wegfällt. Und dadurch ist sozusagen von der Entwicklung her, dann wird dieser Zuwachs, den wir haben, durch die höheren Löhne und durch den Ausgleich der kalten Progression für das Gesamteinkommen inklusive der Transfers, haben wir dadurch nur ein ganz leicht steigendes verfügbares Haushaltseinkommen im heurigen Jahr. Für nächstes Jahr, also 2024, erwarten wir aber auch beim verfügbaren Haushaltseinkommen ein Plus.
Was bedeutet denn das alles für den Inlandskonsum? Der ist ja ganz wichtig dafür, dass auch das Wirtschaftswachstum angetrieben wird, dass die zum Beispiel auch die Hotels, die Gasthäuser genug verdienen, sozusagen genug Umsatz machen auch, weil die Leute dann eben auch ihr Geld, das sie verdienen, auch ausgeben. Erwarten Sie da eine Zurückhaltung der Menschen vor diesem Hintergrund, dass die Inflation immer noch relativ hoch bleiben wird im heurigen Jahr?
Also trotz der relativ schwach steigenden realen verfügbaren Haushaltseinkommen erwarten wir aber schon ein gewisses Plus beim realen Konsum und der ist von dem getrieben, dass wir davon ausgehen, dass die Sparquote weiter sinkt, dass so quasi die Haushalte, die Sparpölster, zum Teil sogar noch Zwangssparpölster aus der Covid-Zeit, dass sie die auflösen, um ihren Konsum zu stabilisieren.
Das heißt, auch wenn das Bier irgendwann standardmäßig mehr als 5 Euro kostet und wenn das Hotel um 10% mehr kostet im Sommer, die Leute wollen das Geld, wollen diese Dinge sich leisten.
Also wir haben im heurigen Jahr schon insbesondere in diesen Bereichen, die Sie angesprochen haben, Gastronomie, Hotellerie, deutliche Preissteigerungen gesehen, deutlich über den Lohnentwicklungen und die Nachfrage ist aber hoch geblieben. Hier gibt es einfach noch auch Nachholeffekte. Man konnte in der Pandemie nicht ins Gasthaus gehen, man konnte nicht verreisen. Das sozusagen ist etwas, was die Menschen wollen und da ist nichts zu befürchten, also dass hier große Einschränkungen passieren werden. Also wir gehen von einem doch ungefähr 2% realen Konsumplus im heurigen Jahr aus.
Der Inlandskonsum dürfte also stabil bis kräftig bleiben im heurigen Jahr, trotz einer weiterhin relativ hohen Inflation. Josef Baumgartner war das vom WIFO. Vielen Dank für diese Einschätzungen.
Danke für die Einladung.
Ja, das Leben in Österreich ist also teurer geworden und das bedeutet auch, dass eine 500.000 Menschen bereits mit ihrer Miete oder den Nebenkosten im Verzug sind und ebenso viele Menschen haben Probleme, ihre Wohnung angemessen zu heizen. Das Sozialministerium hat bereits im März des letzten Jahres den sogenannten Wohnschirm ins Leben gerufen und dieser wird jetzt auch auf die Energiekosten ausgeweitet. Und man rechnet im Ministerium mit einem großen Andrang, berichtet Viktoria Waldecker.
Lebensmittel kaufen oder die Wohnung heizen. Vor dieser Entscheidung stehen derzeit viele in Österreich. Für ein Drittel der Menschen ist das Leben in Österreich schwierig zu finanzieren. Das werde sich durch die Energiekosten weiter verschärfen, sagte Anna Paar, Generalsekretärin der Caritas.
Es kommen nun die neuen Vorschreibungen in die Haushalte. Es kommen nun teilweise auch erst die Jahresabrechnungen in die Haushalte. Das heißt, etwaige Nachzahlungen, Rückstände werden jetzt erst evident. Und wir sprechen hier von Rückzahlungen von 1.000 und über 1.000 Euro. Und das sind Beträge, die Menschen, die in Armut leben oder in eine Armutssituation aufgrund der Teuerung gerutscht sind, schlichtweg nicht bezahlen können.
Der Wohnschirm des Sozialministeriums soll hier unterstützen. Bisher war er vorgesehen, um Mietrückstände zu decken. 2.300 Delogierungen konnten so seit März verhindert werden, sagt Sozialminister Johannes Rauch von den Grünen. Ab sofort soll der Wohnschirm auch bei der Bewältigung der Strom- und Heizkostenrechnung helfen.
Es soll und muss und darf in Österreich niemand frieren. Niemand soll davon betroffen sein, seine Wohnung nicht angemessen heizen zu können. Der Wohnschirm übernimmt Rückstände bei den Energierechnungen und es gibt auch die Möglichkeit für einen Zuschuss zu den Vorauszahlungen.
Dass das notwendig ist, würden die letzten Monate zeigen, meint Erich Fenninger, Geschäftsführer der Volkshilfe. 12% der Haushalte könnten ihre Wohnung nicht ausreichend heizen. Bei den Beratungen sieht er einen enormen Bedarf.
Einen Anstieg an Beratungen bei Räumungsklagen, Kündigungen und Delogierungsterminen. Allein in Wien gab es im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung fast 50% bei unseren Erstberatungen.
Der Wohnschirm wird nach Haushaltsgröße gestaffelt und soll etwa ein Drittel der jährlichen Energiekosten abdecken. Menschen mit geringem Einkommen können sich dafür an über 100 Beratungsstellen in Österreich wenden. Vom Roten Kreuz bis zur Caritas, betont der Sozialminister.
Es ist keine Schande, sich helfen zu lassen. Dafür sind wir da. Das ist unsere Aufgabe, Ihnen in Ihrer Situation zu helfen. Rufen Sie an, nehmen Sie die Beratungsleistungen in Anspruch.
Von den Hilfsorganisationen kommt heute Lob. Der Wohnschirm sei eine wichtige Maßnahme. Trotzdem müsse sich auch grundlegend etwas ändern, fordert Maria Katharina Moser, Direktorin der Diakonie.
Namentlich wäre das die Reform der Sozialhilfe und auch die Erhöhung der Wohnbeihilfe.
Österreich habe ein Problem beim Wohnen, räumt auch Sozialminister Rauch ein. Er spricht sich heute für einen großflächigen Ausbau des gemeinnützigen Wohnraums aus.
Der Nationalpark Kalkalpen ist für seine Tier- und Pflanzenwelt bekannt, zum Beispiel den Luchs kann man dort beobachten. Bekannt ist die Gegend seit dem Wochenende aber auch für eine der größten möglichen Erdgasfunde in Österreich. In der Nationalparkgemeinde Molln in Oberösterreich könnte also bald Erdgas gefördert werden. Bürger dort sind aber skeptisch. Irgendwie ist alles recht schnell gegangen. Paul Siehorsch mit den Details.
Die Wiege der Maultrommel-Manufaktur könnte bald die Wiege von Österreichs Erdgasförderung werden. 22 Milliarden Kubikmeter sollen im Kalkstein rund um Molln in Oberösterreich schlummern, also fast der dreifache Jahresverbrauch Österreichs. Die ADX Energy Österreich, Ableger eines australischen Energiekonzerns, will das Vorkommen in Molln erschließen. Von fix kann aber noch keine Rede sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass dort Gas in dieser großen Menge liegt, beziffert Reinhard Sachsenhofer, Professor für Erdölgeologie an der Montanuniversität Leoben mit nur 20%.
Das muss die Bergbehörde mal dieses Bohrprojekt genehmigen und dann gibt es diese Aufsuchungsbohrung. Dann wird man mal wissen, ob tatsächlich Gas da ist. Mit einer zweiten, dritten Bohrung wird man dann mit relativ großer Sicherheit abschätzen können, wie groß das Vorkommen ist. Vor jedem Einzelschritt gibt es Behördenverfahren, wo die Firma ADX Genehmigungen einholen muss.
Im Herbst hat das für Bergbau zuständige Finanzministerium von dem Projekt erfahren, heißt es auf Ö1 Nachfrage. Das Unternehmen darf nach Gas suchen, Bewilligung für eine Bohrung habe die ADX Energy aber noch keine beantragt. Auf die Frage, ob einer Bohrung im Nationalparkgebiet überhaupt zugestimmt werden könne, verweist das Ministerium schriftlich auf gesonderte Prüfungsverfahren im Vorfeld, etwa nach dem UVP-Gesetz oder dem Naturschutzrecht. Sollten alle Verfahren für die ADX Energy positiv verlaufen?
Dann wird sie bohren und aus langjähriger Erfahrung vielleicht in 2-3 Jahren, also vielleicht 2026, wenn alles positiv abgeschlossen ist, mit einer Förderung starten können.
Angesichts der Energiekrise wäre das ein wertvoller Fund für mehr Unabhängigkeit vom Gasimport. Für Kontroversen in der Gemeinde Molln sorgt das Vorhaben aber, weil es eben zumindest teilweise unter dem Nationalpark Kalkalpen liegt. Sollten dort wirklich große Gasmengen liegen, spricht sich Montanuni-Professor Sachsenhofer aber dennoch für eine Förderung aus.
Besser dieses Gas in Österreich zu fördern, als weiter Kohle irgendwo zu fördern. Wegen einem anderen Forschungsprojekt habe ich kürzlich die Zahlen ausgehoben. Letztes Jahr ist so viel Kohle weltweit gefördert worden und verbraucht worden, natürlich auch wie noch nie. Und daher wäre ich auf jeden Fall dafür, dieses Gas in Österreich zu fördern.
Durch frühere Bohrungen in der Gegend weiß man, dass es dort überhaupt Erdgas gibt und dass es besonders rein ist und somit auch wertvoll. Wohl auch deshalb wollte von ATX Energy in Österreich heute Vormittag niemand ein Interview geben und auch eine angekündigte Presseinformation blieb aus.
Jetzt kommen wir zum Fall Florian Teichtmeister. Seit Freitagvormittag ist ja bekannt, dass es gegen den bekannten Schauspieler eine Anklage gibt. Bei ihm sind tausende Dateien gefunden worden, auf denen der sexuelle Missbrauch Minderjähriger zu sehen ist. Daraus ergibt sich auch die Frage, ob in der Theater-, Film- und Fernsehbranche rechtzeitig reagiert wurde. Am Burgtheater etwa hat Teichtmeister ja bis zuletzt große Rollen gespielt, obwohl die Vorwürfe gegen ihn offenbar schon seit längerem bekannt waren. Auch bei Filmpremieren und Preisverleihungen ist der Schauspieler weiterhin aufgetreten. Darüber spreche ich gleich mit der Arbeitsrechtsexpertin Katharina Körber-Risak. Zunächst Jürgen Pettinger mit dem aktuellen Stand der Dinge in diesem Fall.
1,5 Jahre wurde gegen Florian Teichtmeister zuletzt ermittelt. Bei einer Hausdurchsuchung sind damals 58.000 Dateien mit kinderpornografischen Darstellungen gefunden worden. Laut Ermittlungsakten, die dem ORF vorliegen, war der Schauspieler von Anfang an kooperativ und Polizei und Staatsanwaltschaft gegenüber auch geständig. Seinen Arbeits- und Auftraggebern dürfte er hingegen eine andere Geschichte aufgetischt haben. Von einer rachsüchtigen Lebensgefährtin, die ihm schaden wollte, ist die Rede. Kaum jemand will sich öffentlich dazu äußern. Am Freitag teilt etwa das Burgtheater schriftlich mit, Florian Teichtmeister mit sofortiger Wirkung zu entlassen. In der Stellungnahme heißt es:
Bis zum heutigen Tag lagen uns keine Grundlagen für eine arbeitsrechtliche Konsequenz vor. Es gilt in Österreich die Unschuldsvermutung.
Ein Hinweis darauf, dass es tatsächlich auch im Burgtheater schon früher Hinweise gegeben hat. Verschiedene Zeitungen haben damals schon, ohne den Namen zu nennen, von den Vorwürfen berichtet. Die Filmemacherinnen des Historiendramas Corsage, in dem Teichtmeister den Kaiser Franz Josef spielt, bestätigen das. Regisseurin Marie Kreuzer postet gestern auf ihrer Instagram-Seite:
Florian Teichtmeister hat nach dem Auftauchen erster Gerüchte im Herbst 2021 auf dezidierte Nachfrage nicht nur für uns glaubhaft versichert, dass die Gerüchte um seine Person falsch seien.
Die Dreharbeiten zu dem Film Corsage seien damals schon abgeschlossen gewesen, heißt es. Katharina Betzlin vom Institut für Strafrecht und Kriminologie an der Uni Wien spricht von einer schwierigen Gratwanderung. Allzu harte gesellschaftliche oder arbeitsrechtliche Konsequenzen könnten andere Betroffene abschrecken, sich rechtzeitig Hilfe zu holen.
Wenn man die jetzt quasi abschreckt und die sehen, dass einem quasi die Vernichtung der Existenz droht, wenn so etwas öffentlich wird, dann werden sie auch Angst haben, anonyme Hilfe zu suchen. Es gibt ja anonyme Angebote, aber das Restrisiko bleibt ja sozusagen immer bestehen, was ist, wenn das doch irgendwie dann bekannt wird. Das heißt, wenn man hier allzu heftig reagiert, ja, kann das zur Folge haben, dass man die Prävention behindert.
Laut Kriminalstatistik sind allein im Jahr 2021 knapp über 2000 Verdächtige wegen Kinderpornografie angezeigt worden. Die Dunkelziffer, sagt die Kriminologin, sei weitaus höher. Dieser Bereich müsse viel stärker beleuchtet werden, um Kinder und Jugendliche zu schützen. Der ORF hat mittlerweile sämtliche Produktionen, an denen Teichtmeister mitgewirkt hat, aus dem Programm genommen. Schon mit Bekanntwerden der ersten Gerüchte gegen ihn wurde Teichtmeister etwa in der Serie Die Toten von Salzburg quasi freigestellt. In der letzten Folge ist er deshalb nur mehr in einer kurzen Szene zu sehen.
Und bei mir im Studio begrüße ich jetzt die Arbeitsrechtsexpertin Katharina Körber-Risak. Willkommen im Mittagsjournal.
Danke für die Einladung.
Ja, wir wollen jetzt in den nächsten Minuten durchgehen, welche arbeitsrechtlichen Konsequenzen hätte es denn geben können oder hätte es geben müssen. Die Argumentation des Burgtheaters war, es habe keine arbeitsrechtlichen Möglichkeiten gegeben, er habe alles glaubhaft bestritten und es gelte ja die Unschuldsvermutung. Lässt sich diese Argumentation halten aus Ihrer Sicht?
Nein, überhaupt nicht. Also eine Unschuldsvermutung gibt es im Strafrecht, hat aber jetzt nichts damit zu tun, wenn ich mich als Arbeitgeber mit einem möglichen Entlassungsgrund auseinandersetze. Das ist in der Natur der Sache. Damit sind andere Unternehmen auch tagtäglich konfrontiert, dass es da eine gewisse Unsicherheit gibt und ich als Arbeitgeber nicht immer abschätzen kann, ob an Vorwürfen etwas dran ist. Ich habe auch hier nicht die Mittel, die eine Strafverfolgungsbehörde hat. Das heißt, ich selber kann als Arbeitgeber vielleicht gar nicht alles herausfinden, aber ich muss in so einer Situation eine Interessenabwägung treffen. Und diese Interessenabwägung hat zu berücksichtigen einerseits eben die Pflichten, die ich als Geschäftsführer in dem Fall habe gegenüber dem Burgtheater. Das heißt, dessen Reputation zu sichern, aber auch gegenüber der Belegschaft eine Fürsorgeverpflichtung, dass eben, falls es Vorwürfe von Gewalttaten und in dem Fall auch sexuellen Missbrauch gegenüber Kindern gibt, dass ich eben hier so eine Person überhaupt nicht mehr quasi meiner sonstigen Belegschaft zumute. Das ist die eine Seite, die ich berücksichtigen muss und vor allem eben diesen Reputationsschaden. Und die andere Seite ist, dass ich vielleicht ein arbeitsrechtliches Verfahren wegen einer Entlassung bekomme oder auch wegen einer zunächst mal Suspendierung. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Und da weiß ich, glaube ich, ohne dass man es aussprechen muss, wohin die Güterabwägung hätte gehen müssen. Und man sieht es ja an dem PR-Debakel, das die Burg jetzt zu gewärtigen hat, was die bessere Entscheidung gewesen wäre.
Wie hätte denn das Burgtheater, wie hätte die Direktion des Burgtheaters denn Ihrer Meinung nach reagieren müssen, sobald diese Gerüchte im Umlauf waren?
Naja, also Sie haben eine Sache gemacht, Sie haben ihn damit konfrontiert, das kann man und sollte man machen, dass er das bestreitet. Gut, dem ist halt nicht so viel Bedeutung beizumessen, wie das Burgtheater das jetzt in seiner Aussendung versucht, weil natürlich wird oder in vielen Fällen jemand einen Vorwurf bestreiten, wenn er sonst eine Entlassung zu riskieren hat. In dem Fall gibt es, glaube ich, eine Besonderheit. Es gab einen Artikel im September 21 in der Kronenzeitung, der zwar damals anonym, aber das Burgtheater hat gesagt, sie wussten, um wen es sich handelt, sehr detailliert auch schon über Hausdurchsuchungen berichtet hat. Und die Tatsache, dass es eine Hausdurchsuchung gibt, bedingt, dass es einen dringenden Tatverdacht gibt. Und sobald ich das aus einer Zeitung weiß, und Zeitungen sind medienrechtlich verpflichtet, da jetzt nicht völlige fiktive Sachen zu schreiben, muss ich als Arbeitgeber aktiv werden. Und entweder hätte ich ihn kurz suspendiert aus Arbeitgebersicht und hätte weiter mich halt vielleicht über den Verlauf dieses Strafverfahrens informiert, soweit mir das möglich ist. Oder ich hätte ihn gleich entlassen, was wahrscheinlich in dem Fall die allerbeste Option gewesen wäre.
Jetzt möchte ich gerne nochmal zu diesem Punkt der Unschuldsvermutung zurückkommen. Mhm. Wenn jemand noch nicht strafrechtlich oder wie auch immer verurteilt ist in einem Gerichtsverfahren, wenn es lediglich Ermittlungen gibt und vielleicht sogar nur Gerüchte über Ermittlungen, habe ich dann als Arbeitgeber überhaupt die Möglichkeit, jemanden zu entlassen?
Ja, meistens tue ich es sogar schon, bevor es ein Strafverfahren gibt. Also in den meisten Fällen ist es so, wenn es sexuelle Belästigung zum Beispiel, die auch vielleicht strafrechtlich relevant ist, da warte ich nicht ab, ob da ein Strafverfahren am Ende rauskommt, weil das hängt dann auch davon ab, wer zeigt es an, was machen die Behörden und so weiter. Das Strafverfahren hat keinerlei Bindungswirkung für die arbeitsrechtliche Frage und es gibt auch Rechtsprechung, die ganz eindeutig sagt, es ist auch nicht der Ausgang eines Strafverfahrens oder die Tatsache, ob es überhaupt eins gibt, abzuwarten, sondern der Arbeitgeber muss selber eben entscheiden und selber abwägen und sich halt so viele Informationen verschaffen, wie er kann und dann eine Entscheidung treffen.
Gut, Sie haben jetzt den Fall einer sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz angesprochen. In dem Fall war ja das offenbar alles in seinem Privatbereich, zu Hause bei ihm in der Wohnung. Ja. Macht das einen Unterschied?
Nein, also in dem Fall geht es ja um den Entlassungsgrund der Vertrauensunwürdigkeit und bei solch gravierenden Straftaten, die jemandem vorgeworfen werden, wo es offensichtlich einen dringenden Tatverdacht gab, ist, glaube ich, das Thema Vertrauensunwürdigkeit eindeutig getriggert und spätestens da ist arbeitsrechtlich zu handeln. Da kann ich nicht sagen, ich warte mal ab, was da rauskommt.
Um es noch einmal auf den Punkt zu bringen, Sie sind der Meinung, das Burgtheater hat viel zu spät reagiert?
Ja.
Die Strafrechtlerin Katharina Betzlin, wir haben sie im Beitrag gehört, sagt, eine Suspendierung oder Entlassung könnte auch als überschießend gewertet werden, beziehungsweise könnte auch dazu führen, dass andere Täter sich nicht anonyme Hilfe holen, weil sie dann Angst haben müssen, dass das irgendwie rauskommt und sie dann entlassen werden. Können Sie das irgendwie nachvollziehen?
Überhaupt nicht. Also ich glaube, es ist umgekehrt ein Schuldlos. Er hat sich ja nicht selber angezeigt, sondern nach allem, was man aus den Medien liest, seine ehemalige Lebensgefährtin. Ich glaube, es ist eher umgekehrt. Ich glaube, wenn Außenstehende bemerken, dass man trotz so eines starken Vorwurfs, der in dem Fall ja auch begründet war, nicht entlassen wird und munter weitermachen kann. Ich glaube, dass genau das die Prävention verhindert. Und das sieht man ja in allen Fällen, ob es jetzt MeToo-Bewegung oder sonst was ist, Konsequenzen zu zeigen, nämlich auch dadurch gesellschaftliche Ächtung eines solchen Verhaltens zu zeigen, ist ja genau der Präventivwert, den das Ganze hat und der andere dann motiviert, damit auch an die Öffentlichkeit oder eher an die Behörden heranzutreten.
Das Burgtheater hätte im Fall Teichtmeister früher reagieren müssen, sagt die Arbeitsrechtsexpertin Katharina Körber-Riesack. Vielen Dank für diese Einschätzung und für den Besuch im Studio.
Gerne, vielen Dank.
Knapp zwei Wochen noch bis zur Landtagswahl in Niederösterreich. Derzeit hat dort die ÖVP und damit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die absolute Mehrheit an Mandaten. Wegen der Proporzregierung in Niederösterreich sind auch SPÖ und Freiheitliche in der Regierung. Die Neos haben es 2018 in den Landtag geschafft. Die Partei sitzt auf Kontrolle als zentrales Thema und will auf jeden Fall in der Opposition bleiben. Das sagt Indra Collini. Die Chefin der niederösterreichischen Neos macht heute im Gespräch mit Birgit Pointner den Anfang in unserer Interviewreihe mit den Spitzenkandidatinnen und Kandidaten für die Landtagswahl am 29. Jänner.
Frau Collini, Sie sagen, wir wissen alle, dass Johanna Mikl-Leitner Landeshauptfrau bleiben wird. Ist da der Wahlkampf nicht eigentlich damit hinfällig?
Naja, der Wahlkampf ist natürlich alle 5 Jahre eine Routine. Aber ja, es ist so, die Frau Mikl-Leitner wird Landeshauptfrau werden. Was wir jetzt hören, ist natürlich eine schöne Erzählung, um hier zu mobilisieren. Ich denke mir, es geht im Moment offensichtlich in diesem Wahlkampf nur noch um Posten. Der Herr Schnabel von der SPÖ möchte Landeshauptmann werden, der Herr Landbauer von der FPÖ möchte Landeshauptmann werden. Und ich stelle mir die Frage, wer ist im Land eigentlich noch bereit zu arbeiten und die Menschen in den Mittelpunkt zu stellen? Weil um die geht es hier am 29.01. Nicht um Posten, nicht um die Mächtigen, nicht um Parteien, sondern um die Menschen in Niederösterreich.
Das heißt, an einer etwaigen Alternativkoalition, wie es die ÖVP jetzt in den Raum stellt, haben Sie kein Interesse?
Wir haben das auch schon ganz klar kommuniziert, dass wir den Herrn Landbauer hier nicht unterstützen würden. Er ist ja sowieso automatisch dann wieder in der Regierung in Niederösterreich, weil wir ein Proporzsystem haben. Aber für uns Neos ist auch klar, dass wir die FPÖ nicht für regierungsfähig halten.
Die Neos haben im Wahlkampf bisher 280.000 Euro ausgegeben. Wie viel wird es denn noch? Sind noch knapp 2 Wochen?
Die Oberkante ist 1,3 Millionen. Und wir waren auch die, die im Vorfeld des Wahlkampfes immer wieder drauf gedrängt haben, die Wahlkampfkosten zu reduzieren der anderen Parteien. Weil wenn ich da hinausschaue, jetzt gerade in Niederösterreich, was da draußen los ist, was da an Plakaten steht, sind Millionen, die da hineinfließen. Millionen an Steuergeld. Und aus meiner Sicht ist es einfach zu viel, was da ausgegeben wird.
Also man muss dazu sagen, die Obergrenze jetzt ist bei 6 Millionen.
Die Obergrenze in Niederösterreich ist bei 6 Millionen Euro, was auch schon eine absurde Größe ist, wenn man sich überlegt, dass beim Nationalratswahlkampf 7 Millionen die Obergrenze ist. Und trotzdem, und das muss man auch sagen, hat die ÖVP bei der letzten Landtagswahl diese Obergrenze nicht einhalten können, sondern hat sie überschritten, hat auch hier wieder Gesetze gebrochen und auch Strafzahlungen dafür leisten müssen.
Sie wollen eine Politikpreisbremse, wie Sie sagen. Sie wollen auch weniger Parteienförderung und eine Politikerhaftung. Also kurz erklärt, das ist, dass jemand persönlich haftet, wenn er die Sorgfaltspflicht vernachlässigt. Ist da die Forderung mehr als Populismus?
Es geht mir darum, dass politische Entscheidungen sorgfältig getroffen werden, dass man sich mit Expertinnen vorher berät, dass das auch transparent nachvollziehbar ist, wie eine Entscheidung zustande gekommen ist, weil immerhin geht es um viel Steuergeld. Am Ende des Tages brauchen wir Menschen mit Rückgrat, mit einem hohen Grad an Integrität in der Politik.
Die Neos wollen das Recht auf Kinderbetreuung ab dem 1. Geburtstag. Das Land sagt, man ist noch nicht so weit, man baut aus. Es gibt ab September 2024 ein herabgesenktes Zutrittsalter auf 2 Jahre. Das heißt, Ihr Versprechen geht ja noch weiter. Wie sollen da aber jetzt, wenn man Räumlichkeiten braucht und vor allem das Personal braucht, woher soll das kommen?
Also es ist natürlich eine große Herausforderung, vor der wir da ständig die Kinderbetreuung flächendeckend, ganztägig auszubauen. Im Moment sehe ich halt ein Wahlkampfversprechen darin, weil die letzten 5 Jahre hat sich die ÖVP hier nicht bewegt. Jetzt gibt es plötzlich offensichtlich ein sehr großes Paket. Und das ist auch notwendig, weil auch die Erzählung der ÖVP, dass wir so super sind hier in Niederösterreich, die stimmt nicht. Es ist jetzt viel Geld da. Offensichtlich, das ist gut so. Allein mir fehlt noch der Glaube, dass das wirklich in die Umsetzung kommt. Aber wir haben bei den zuständigen Stellen nachgefragt, wie die Umsetzungspläne im Detail ausschauen. Bei der Landeshauptfrau, die für das Personal zuständig ist, beim Finanzlandesrat, der für das Budget zuständig ist. Die konkreten Pläne gibt es nicht.
Ihr Wahlziel für den 29. Jänner?
Wir möchten einfach weiter auf unserem Wachstumskurs bleiben. Wir wollen das 4. Mandat, damit wir unsere Kontrollaufgabe auch weiter gut nachkommen können.
Danke für das Gespräch.
Danke auch.
Die Chefin der niederösterreichischen Neos, Indra Collini, in unserer Interviewserie zur Wahl in Niederösterreich am 29. Jänner. Jetzt berichten wir über eine Familienzusammenführung, die seit dem Wochenende für Erstaunen und auch Aufregung sorgt. 2 geflüchtete Jugendliche aus der Ukraine lebten bis Anfang Jänner in Tirol. Dann wurden sie ausgerechnet nach Moskau gebracht, angeblich aus eigenem Willen, weil sich ihre Mütter dort befinden. Allerdings offenbar auch, ohne dass die österreichischen oder auch die ukrainischen Behörden davon informiert wurden. Beate Tomasowitsch.
Die beiden Jugendlichen, 16 und 17 Jahre alt, waren in Kemerton in einer Einrichtung des Landes Tirol untergebracht. Die beiden sind ukrainische Staatsbürger, bestätigt der Landesamtsdirektor Herbert Forster.
Die beiden Jugendlichen haben also ukrainische Unterlagen, Papiere.
Die Jugendlichen sollen immer wieder gesagt haben, dass sie gerne bei ihren Müttern wären. Und das soll auch der Wunsch der Mütter gewesen sein. Dafür eingesetzt hat sich ein Mitarbeiter der Landesvolksanwaltschaft, der gleichzeitig auch eine hohe Funktion im Europäischen Ombudsmann-Institut hat.
Hat da eine Reise organisiert und hat diese beiden Jugendlichen dann begleitet auch und eben in Moskau den beiden Müttern entsprechend übergeben.
Der Mann soll seine internationalen Kontakte genutzt haben, so soll eine russische Ombudsmann-Kollegin für die Papiere gesorgt haben, damit die Jugendlichen in Moskau einreisen können. Die Behörden, also das Land oder die ukrainische Botschaft, waren nicht informiert.
Dass es sich also um einen Alleingang gehandelt hat, dass also die Behörden, insbesondere die ukrainischen Behörden, nicht involviert waren, nicht befasst wurden, auch unsere Dienststellen nicht befasst waren. Und diesen Vorwurf, den der Herr Botschafter zu Recht erhebt, den wollen wir also aufklären und haben ja auch entsprechende Aufklärung zugesagt.
Der Mitarbeiter der Landesvolksanwaltschaft wurde suspendiert. Aufklärung wollen auch die NEOS, Abgeordnete Steffi Crisper.
Über diesen Fall erfahren, wie der Ablauf des Handelns unserer Behörden war und entsprechend eine parlamentarische Anfrage einbringen, insbesondere zu der Frage, inwiefern das Innen- und Außenministerium eingebunden war.
Aus dem Außenministerium heißt es, man sei am Freitag vom ukrainischen Botschafter darüber informiert worden, dass, Zitat, zwei ukrainische Jugendliche von Tirol nach Moskau verbracht wurden. Die zuständigen Behörden seien nun informiert. Darüber hinaus sei man vom Land Tirol in Kenntnis gesetzt worden, dass es eine Prüfung gebe und die Staatsanwaltschaft Innsbruck eingeschalten wurde. Dort heißt es heute, man prüfe, ob es einen Anfangsverdacht gibt.
In Österreich verändert sich die Zusammensetzung der Insektenvölker rasant. Etwa ein Viertel der bisher vorhandenen Insekten ist verschwunden. Stattdessen haben sich neue Arten ausgebreitet. Das hat eine groß angelegte Insektenstudie ergeben, die heute Vormittag präsentiert worden ist. Hauptfaktor für die Veränderungen ist nach Einschätzung der Forscher einmal mehr der Klimawandel. Barbara Reichmann berichtet.
Insekten, die an die Kälte angepasst sind, werden weniger. Wärmeliebende Arten hingegen breiten sich immer stärker aus. So verschwindet etwa die schwarze Trughummel zusehends, während sich die Gottesanbeterin immer stärker durchsetzt, sagt Insektenforscher Thomas Zunakratki, der die Studie geleitet hat.
Hier haben wir den rotleibigen Grashüpfer. In der ersten Erhebung in den 90er-Jahren war er 9% der Fläche, bei der aktuellen nur mehr 1% der Fläche. Also eine dramatische Situation. Wir haben aber gleichzeitig die Lauchschrecke, die in ähnlich in 10% der Flächen in den 90er Jahren war, da war und heute in 42% der Flächen. Wenn man jetzt weiß, dass die eine wärmeliebende Art ist, für die der Großteil Österreichs in den 90er Jahren noch zu kühl war, kann man sich relativ gut vorstellen, warum diese Entwicklungen passiert sind.
Um diese Auswirkungen der Erwärmung auszugleichen, brauche es gezielte Maßnahmen, so Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig. Denn auch die Insekten brauchen Wasser und Grünflächen.
Entscheidend ist daher, dass wir den Wasserrückhalt weiter verbessern und auch Hecken und Flure weiter erhalten. Das geht nur mit unseren Bäuerinnen und Bauern.
Die Studie wurde im Auftrag des Landwirtschaftsministeriums erstellt. Untersucht wurden Insektenvorkommen in Kulturlandschaften, nicht in Gewässern oder Wäldern. Vor allem deshalb, weil es hier keine älteren Studien gegeben habe, mit denen man die neuen Werte vergleichen hätte können, sagt Thomas Zunakratki.
Aber wir haben eben die Kulturlandschaft, die offene Landschaft, die Berglandschaft über der Baumgrenze angeschaut. Und dort schaut es so aus, dass tendenziell eben das richtige Maß an Bewirtschaftung und Pflege für die Insektenvielfalt das förderlichste ist.
Untersucht wurde auch, welche anderen Faktoren sich besonders schädlich auf Insekten auswirken. Neben der Vergiftung durch Pflanzenschutzmittel, Lichtverschmutzung und Kollisionen etwa im Straßenverkehr hat sich besonders ein Punkt herauskristallisiert, die zunehmende Verbauung. Denn so verlieren Insekten ihren Lebensraum.
Wir haben fast 1600 Quadratkilometer in den 30 Jahren durch Verbauung verloren. Das kann aber durch eine entsprechende Ausgestaltung dieses Siedlungsraums durch Betriebsgelände, also Blumenwiesen statt versiegelte Parkplätze, sowas kann sehr viel von diesen negativen Effekten kompensieren.
Untersucht werden auch insektenfreundliche Mähtechniken, die à la longue in ganz Österreich zum Einsatz kommen sollen.
Und in der Sendung Punkt 1 gleich nach diesem Journal ist der Wissenschaftler des Jahres 2022, der Ökologe und Biodiversitätsforscher Franz Essel zu Gast zum großen Artensterben, dessen Folgen und notwendigen Gegenmaßnahmen. Und noch ein Hinweis, das Journal Panorama berichtet heute über den Trend zur späten Scheidung. Bereits jede siebente Scheidung erfolgt in Österreich erst nach der Silberhochzeit.
Seit 1985 hat sich die Zahl der Scheidungen im Alter von über 50 fast vervierfacht. Und immer öfter geht die Trennung von der Frau aus.
Er wollte nur sein Motorrad fahren und seine Sportsachen machen. Er hat auch viel Alkohol getrunken. Ich habe ihm aber das oft gesagt, aber das hat er nicht gehört. Er wollte seins und ich meins.
Man lebt untertags komplett unterschiedlich, hat unterschiedliche Probleme und Interessen und dadurch wird man sich natürlich auch fremd.
Frauen ab 50, die verstehen, dass ihre Lebenszeit begrenzt ist und die denken dann auch darüber nach, ich will glücklich alt werden und nicht einfach nur dahin leben, unglücklich sein und alt werden.
Mehr über die späte Scheidung heute Abend ab 18.25 Uhr gleich nach dem Abendjournal. Die schönste Frau der Welt war 1955 einer ihrer ersten großen Erfolge und für viele war sie auch die schönste Frau der Welt. Die italienische Schauspielerin, Künstlerin und Society-Leader Gina Lollobrigida ist tot. Sie ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Lollobrigida hat in über 60 Filmen mitgespielt und hat später als bildende Künstlerin gearbeitet. Hören Sie einen Nachruf von Benno Feichter.
Gina Nazionale oder die italienische Monroe wurde sie genannt, für die meisten war sie aber schlicht La Lolo, Luigina, Gina, Lollobrigida.
Voici l'amour. Pardonnez-moi de vous avoir tutoyé.
In den 50er Jahren wurde die Tochter eines nach dem Krieg mittellosen Möbelfabrikanten mit Filmen wie Fanfan la Tulipe, in italienischen Komödien wie Pane, Amore e Gelosia an der Seite von Vittorio De Sica oder dann in La Donna più bella del mondo schnell zum gefragten Leinwandstar.
E quanti ce ne restano ancora? Abbiamo tutta la vita dinanzi a noi, Sergio.
Dabei synchronisierte Lollobrigida ihre Rollen auf Italienisch, Französisch und Englisch meist selbst. Und die ausgebildete Opernsängerin konnte so unterschiedliche Regisseure wie John Huston oder Luigi Comencini überzeugen, egal ob in Dramen oder Komödien, in Gesangs- oder Sprechrollen.
You really enjoy playing Mrs. Richmond, don't you, Maria?
That's what you wanted. Isn't it?
Dabei wollte Lollobrigida ja eigentlich gar nicht Schauspielerin werden.
Il mio talento normale che avevo da quando ero bambina era la pittura.
Wo ich schon als Kind wirklich talentiert war, war die Malerei. Ich wurde auf der Straße angesprochen und für Rollen engagiert. Ich hatte Glück. Aber über die Jahre hat mich immer der Gedanke begleitet, dass ich irgendwann zu meinen großen Lieben der Malerei und dem Gesang zurückkehren kann.
Und das sollte sie aber erst später. In den 50er und 60er Jahren spielte Lollobrigida an der Seite von Sinatra und Anthony Quinn, Sean Connery, Humphrey Bogart oder Marcello Mastroianni. Neben zahlreichen anderen internationalen Preisen gewann sie einen Golden Globe als beliebteste internationale Schauspielerin. La Lolo schmückte über gut 6000 Titelblätter von Zeitungen und Magazinen. Auch ob ihres teils turbulenten Privatlebens, war gefragter Gast in TV-Shows von Letterman bis Dean Martin.
You're every bit as beautiful as I thought you'd be.
Oh, you're very sweet.
In Rome they stay.
In den 70er Jahren war sie dann seltener auf der Leinwand zu sehen, hatte zwar Auftritte in TV-Serien wie Falcon Crest, aber Lollobrigida, die auch Bildhauerei und Malerei studiert hatte, widmete sich dann vor allem der Fotografie, arbeitete für die Vogue und veröffentlichte mehrere Fotobände. Drehbücher habe sie in dieser Zeit in der Hoffnung gelesen, dass sie schlecht seien, um absagen und weiter fotografieren zu können.
Perché così mi metto da parte senza rimorso.
Von den roten Teppichen und Showbühnen hat sich Lollobrigida aber nie verabschiedet, genoss das Bad in der Menge, wie am Opernball 2013. Stolz und gerührt meinte sie 2016 in New York.
Wherever I go on the world, if I go in Russia, if I go in the Orient, they are faithful.
Egal wo sie hinkomme, überall würden treue Fans auf sie warten. Noch immer, das sei das Schönste.
Die Nachrichten auf Englisch hat Liz Alcock.
Thank you and good afternoon.
A new report by the British charity Oxfam has highlighted increasing global wealth inequality. It says that over the past 2 years, the top 1% of the world's richest people have gained nearly twice as much new wealth as the rest of the world combined. Oxfam says billionaire fortunes are rising by 2.7 billion a day and has suggested a tax of 5% on multimillionaires could lift 2 billion people out of poverty. Max Lawson, who heads Oxfam's inequality policy, says such a tax is possible.
Governments are facing the squeeze too, having to slash spending, make cutbacks to health, to education. We know where the money is. The money is in the bank accounts of the super rich, and we think it's quite reasonable to increase their taxation.
The German Defence Minister, Christine Lambrecht, has resigned from her post following increased scepticism about her ability to revive Germany's armed forces against the backdrop of the Ukraine war. Lambrecht has been blamed for failing to get the Bundeswehr back in shape quickly, despite a 100 billion euro special fund being agreed for that purpose after Russia invaded Ukraine. A former Afghan MP and her bodyguard have been shot dead at her home in the capital, Kabul. Mursal Nabizadeh was one of the few female MPs who had stayed in Kabul after the Taliban seized power in 2021. Since then, women have been removed from nearly all areas of public life. Mariam Salah Imanghil, a former MP who worked closely with Mursal in Kabul but has since moved to the United States, says Mursal was very vocal about anti-Islamic extremism and women's rights. And a new report by the Special Advisory Council for Myanmar says companies from at least 13 countries have helped Myanmar build up its capacity to produce its own weapons to suppress an insurrection and bypass international sanctions. Christopher Sidotti is one of the authors of the report, and he says foreign countries were sometimes unknowingly supplying the military in Myanmar. A look now at this afternoon's weather. It'll be mostly cloudy with some rain or snow in the south. There'll be strong southeasterly winds, fern winds, with temperatures ranging from 0 to 9 degrees. And now over to Martin Balder for the news in German.
Thank you, Liz. Der meistgesuchte Verbrecher Italiens ist gefasst worden. Matteo Messina Denaro, Chef der sizilianischen Cosa Nostra, wurde in einer Privatklinik in der sizilianischen Hauptstadt Palermo festgenommen, wo er wegen eines Tumors behandelt wurde. Der 60-Jährige wird für mindestens 50 Morde verantwortlich gemacht. Der Mafia-Boss wurde seit 30 Jahren gesucht. Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni sprach von einem großen Sieg für den Staat. Die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat ihren Rücktritt erklärt. Sie habe Kanzler Olaf Scholz um Entlassung aus dem Amt gebeten, so Lambrecht heute in einer schriftlichen Erklärung. Die SPD-Politikerin steht wegen schwerer Ausrüstungsmängel bei der Bundeswehr und ihrem Zögern bei Waffenlieferungen an die Ukraine seit Monaten in der Kritik. Ihre Nachfolge ist noch nicht geklärt. In der ukrainischen Stadt Dnipro ist die Zahl der Todesopfer nach einem russischen Raketenangriff zuletzt auf mindestens 40 gestiegen. Dutzende Menschen werden noch vermisst. Die Wohnhausanlage war am Wochenende von einer russischen Rakete getroffen worden. Präsident Volodymyr Zelensky sprach von einem Terrorakt. Russland erklärte, man greife keine Wohngebäude an. Die Rakete müsse von der ukrainischen Flugabwehr abgeschossen worden sein. Die Inflation in Österreich lag im gesamten Jahr 2022 bei durchschnittlich 8,6%. Das ist laut Statistik Austria die höchste Jahresinflation seit 1974. Damals lag die Teuerung bei 9,5%. Gegenüber dem Jahr 2021 hat sich die Inflationsrate im Vorjahr mehr als verdreifacht, vor allem wegen der Preissteigerungen bei Haushaltsenergie, Treibstoffen, Nahrungsmitteln und in der Gastronomie. In Slowenien hat das Umweltministerium dem Atomkraftwerk Krško eine Verlängerung der Laufzeit um 20 Jahre gewährt. Damit ist die Umweltgenehmigungsprüfung abgeschlossen, die in Krško nach der Generalüberholung im Vorjahr durchgeführt wurde. Die 1983 ans Netz gegangene Anlage kann damit bis 2043 in Betrieb bleiben. Die Umweltschutzorganisation Global 2000 kritisiert, dass die Prüfung auf zahlreiche Sicherheitsaspekte gar nicht einging, etwa die Erdbebensicherheit. Im Iran hat die Justiz anlässlich eines religiösen Feiertages rund 1000 inhaftierte Frauen begnadigt. Weitere 6000 hätten Hafturlaub erhalten, so das Ministerium. Ob unter den Begnadigten auch Frauen sind, die bei den regimekritischen Protesten verhaftet wurden, ist unklar. Bei den seit 4 Monaten andauernden Demonstrationen wurden schon rund 20.000 Menschen verhaftet.
Jetzt schauen wir noch einmal aufs Wetter mit Jörg Stieber.
Seit mittlerweile rund 26 Tagen ist es in den Landeshauptstädten durchgehend deutlich zu mild. Jetzt aber stellt sich das Wetter langsam um. Einen ersten Wintereinbruch gab es heute Nacht im Süden, speziell in Kärnten. 17 cm Schnee in Klagenfurt, ein halber Meter Neuschnee in Bad Bleiberg und am Läubelpass. In den Nächten auf morgen und auf Mittwoch ziehen 2 weitere Fronten mit etwas Schneefall und Regen durch. Ab Donnerstag wird es dann überall kälter und am Wochenende vielleicht auch im Donauraum winterlich. Heute Nacht und morgen früh kann es aber vor allem wieder in Kärnten, im Süden Salzburgs, in der Steiermark und im Süd- und Mittelburgenland etwas schneien, in tiefen Lagen zum Teil auch regnen. Am Vormittag gingen die Schauer vorübergehend ab, am Nachmittag beginnt es im Süden aber neuerlich zu schneien und zu regnen. An der Alpen-Nordseite und im Osten ist es morgen wechselnd bewölkt, zeitweise auch sonnig und vorübergehend kommt wieder lebhafter bis kräftiger föhniger Südwind auf. Zum Abend hin entstehen aber auch hier vermehrt Schauer. Schneefallgrenze morgen generell zwischen 300 und 700 Meter und Höchstwerte zwischen minus 3 Grad stellenweise in Osttirol und plus 9 im östlichen Flachland.
Das war das Mittagsjournal an diesem Montag. Günter Tomasch, Barbara Schieder und Paul Schiefer waren Ihr Team heute. Es ist in wenigen Sekunden 13 Uhr.